Herzlich willkommen. Let's grab a coffee. Wir freuen uns über diese Folge und ich freue mich, Alfred John begrüßen zu dürfen. Alfred John, dein Nachname John, kennt man, weil hier so ein Pastor, der durch Köln läuft. Dominik John, dein Sohn ist, ne? Du bist jemand, der auch Teil der City Church ist, mit deiner Frau zusammen und hier viel Gutes bewirkt. Und wir dürfen uns heute über Leiterschaft unterhalten, was dein Leidenschaftsthema ist, was auch mein Leidenschaftsthema ist und auch ein Teil von Let's Grab a Coffee ist, dass wir in Leiter investieren wollen und dass wir uns austauschen wollen darüber, dass wir einfach darüber reden wollen, ja, was ist eigentlich die Herausforderung auch von Leiterschaft? Ist ja gar nicht so einfach, ne? Menschen zu leiten, fängt ja meistens bei sich selber an, dafür ist ja schon das größte Problem. Wie leite ich mich selber? Ich hatte gerade 8 Tage lang meine Kids alleine. Da lernt man Leiterschaft wirklich, glaube ich. So ein paar Prinzipien, das bringen die Töchter einem dann schon bei. Und du hast eine Menge in deinem Leben schon erlebt. Nicht nur, dass du Vater bist vom Dominik. Ja, aber da hast du schon eine Menge erlebt. Da könnte man wahrscheinlich die ganze Folge drüber füllen. Sondern eben auch, du warst beruflich Polizist bei der SEK, Verhandlungsführer. Erzähl mal, wie lange warst du Polizist bei der SEK? Was hast du genau gemacht?
Also in der Kurzvision war ich 3 Jahre auf dem Streifenwagen und danach war ich 15 Jahre beim SEK. Mhm. Und danach war ich 5 oder 6 Jahre bei der Verhandlungsgruppe Düsseldorf und danach war ich 17 Jahre beim Personenschutz.
Ja. Ein aufregender Job, oder? Lernst du viel über Leiterschaft vermutlich oder besser gesagt
über Menschen? Ich habe viele verschiedene Leiter kennengelernt, ne, ja, die meine Vorgesetzten waren. Ja. Und das war teilweise auch sehr herausfordernd und teilweise sehr schön.
Was hat einen guten Leiter ausgemacht? Also jetzt mal auf dein Berufsleben zu sehen, was hast du gute Leiter erlebt? Was war das, was sie gut gemacht hat?
Also mit den guten Leitern war ich komischerweise auch immer befreundet.
Ja.
Also wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander und sie haben mich eigentlich nie so spüren lassen, ne, dass sie so der Chef sind, sondern gerade beim SEK ist es auch so, dass man mit eingebunden wird in die Einsatzvorbereitung. Ne? Ich war also immer Teil davon, wie wir die Einsätze auch dann letztendlich durchführen. Und das war sehr wertschätzend für mich. Ich wurde gesehen, meine Meinung wurde gehört und geschätzt. Ja. Also nicht nur von mir, sondern vom ganzen Team. Und das war schon eine Leiterschaft, die wir auch so gebraucht haben, um im Einsatz uns auch aufeinander verlassen zu können und sich letztendlich dann auch ohne Worte zu verstehen. Ja. Das ist natürlich dann wieder Teil der Beziehung. Also wir haben eine ganz starke Beziehung zueinander gehabt. Und das ist auch, finde ich, ein wichtiges Kriterium, dass eine Leiterin oder ein Leiter eine starke Beziehung zu seinem Team hat oder zu seinen Leuten.
Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, so was es ausmacht, ein guter Leiter zu sein. Du hast gewisse Prinzipien, wo wir ein bisschen drüber reden wollen. Aber ganz kurz nochmal auf deinen Job zu sprechen. Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Ihr wart wahrscheinlich in der SEK, wenn ihr gearbeitet habt, ja nicht irgendwie am Zebrastreifen, habt der Oma über die Straße geholfen, sondern ihr wart in Ausnahmesituationen. Und da musste man sich blind aufeinander vertrauen. Und hat wahrscheinlich wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Ohne jetzt Details zu erzählen, nimm uns mal mit rein, was bedeutet einfach nur mal SEK eigentlich? Also was ist das? Was macht ihr da? Oder was hast du gemacht?
Also SEK wird immer dann gerufen, wenn der normale Schutzmann aufgrund seiner Ausrüstung und auch aufgrund seiner Ausbildung mit der Einsatzsituation überfordert ist.
Ja.
Also wo er gar nicht vorbereitet ist. Und wir bekommen ja die Einsätze so zugeteilt, dass wir wissen, was erwartet uns. Mhm. Und das heißt, wir konnten uns immer ein Stück weit auf die Einsätze vorbereiten und haben natürlich auch im Alltag, wenn mal kein Einsatz war, sämtliche Szenarien, die man sich überhaupt vorstellen kann, haben wir trainiert.
Ja.
Wir haben also Geiselnahmen auf dem Schifffahrtsdampfer haben wir trainiert. Wir haben Geiselnahmen im Flugzeug trainiert. Also immer vorbereitet zu sein für den Fall, dass in Düsseldorf tatsächlich ein Flugzeug mal entführt wird. Ja. Dann wurden die Positionen ausgetauscht. Ne? Ich hab also so einen Lehrgang gemacht, mal als Flugzeugbetanker, ne?
Okay.
Für 6 Wochen, muss man sich mal vorstellen. Und ja, und so.
So, dass du sozusagen undercover dann auf einmal der Betanker bist und keiner weiß, dass du es bist, um an den Entführer ranzukommen.
Um Informationen auszuspähen. Ne?
Ja, ja, spannend.
Und die Lage dann auch zu bereinigen. Ne?
Ja. Klingt nach einem großen Abenteuerspielplatz für Männer, oder?
Wir hatten sehr viel Spaß.
Ja.
Wir hatten immer sehr viel Spaß und ich glaube, das braucht man auch, so eine Leichtigkeit, um solche Einsätze auch mental hinterher verarbeiten zu können, weil das waren schon teilweise heftige Dinge, die wir da auch gesehen haben.
Ja,
ne?
Aber das heißt viele Grenzsituationen, also auch war es mal lebensgefährlich für dich? Wahrscheinlich öfters, ne?
Ja, das war des Öfteren so, ja. Weil vor allen Dingen, als dann so die Zeit kam, wo nach dem Jugoslawienkrieg man plötzlich in Hamburg am Hafen für 5 Euro eine Handgranate kaufen konnte.
Ja.
Und dann plötzlich jeder eine Handgranate hatte und wir gar nicht wussten, was ist überhaupt eine Handgranate. Ja. Da mussten wir uns erstmal schlau machen, wie gefährlich sind die Dinger auch, wie viele unterschiedliche Sorten gibt es da. Und da mussten wir erstmal Seminare machen und uns mit der Bundeswehr austauschen. Und dann hatten wir tatsächlich in Berlin, hatten wir dann tatsächlich auch mal eine Geiselnahme mit Handgranaten. Ja. Ne? Und dann wurden wir als Fachleute gerufen und ja, wurden da eingesetzt. Ne?
Spannend. Können wir vorstellen, dass du da ganze Bücher drüber schreiben kannst. Parallel kannst du aber auch ganze Bücher drüber schreiben. Du warst lange Jahre Gemeindeleiter in einer Freikirche. Das hat wahrscheinlich auch deine Leiterschaft sehr geprägt.
Vor allem, weil ich keine Ahnung hatte.
Du hattest keine Ausbildung da drin. Als Polizist hat es eine Ausbildung und in der Gemeinde machen wir sowas oft ohne Ausbildung.
Ja. Die Jugendleiterausbildung hatte ich. Also in Wiedenest habe ich tatsächlich mal so ein Tagesseminar gemacht.
Ja.
Was ist ein Jugendleiter?
Ein Tagesseminar, um eine Gemeinde zu leiten, ja. Das ist super. Was begeistert dich an Leiterschaft? Was ist das, wo du merkst, so, boah, das brennt in dir, wenn du über Leiterschaft nachdenkst?
Das Interessante ist, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals als erstes gefragt wurde, ob ich nicht Interesse hätte, Leiter zu sein von einer Jugendgruppe, habe ich das in mir selber gar nicht gesehen. Also andere haben eigentlich diesen Akzent oder diesen Virus, ne, zu leiten, in mir gesehen. Hm. Und dadurch bin ich erst dazu gekommen und habe dann gemerkt, boah, das macht mir ja total Spaß, junge Leute zu entwickeln oder sie mit einzubinden, sie zu fördern, im Team zu arbeiten. Das habe ich natürlich dann auch von der Polizei so ein bisschen mit übernommen. Und das hat mir einfach Freude gemacht. Ich habe einfach gemerkt, so Verantwortung zu übernehmen und Dinge oder Missstände, die mich gestört haben, zu versuchen zu verbessern. Und ja, da habe ich dann so eine Leidenschaft dafür entwickelt, mir Gedanken über Leitung zu machen.
Stark. Heute begleitest du oder coachst du Firmen im Business, aber eben auch Kirchen. Was machst du da genau? Was bedeutet das?
Also, was ich da genau mache, ist, dass wir Führungskräfte, die relativ viel, also jetzt im nicht-christlichen Kontext, relativ viel Verantwortung haben, in ihrem Leitungspotenzial zu versuchen zu verbessern. Das bedeutet, ich habe ein kleines Paket zusammengestellt und den Firmen das angeboten, eine Feedback-Runde mit dem Team, ohne den Leiter oder die Leiterin durchzuführen, sehr strukturiert, sehr ausführlich, um dann eine Zusammenfassung dem Leiter oder der Leiterin hinterher zu feedbacken, wie wird der Leiter oder die Leiterin wirklich gesehen in seinem Team? Also wo wird Leitung wahrgenommen und wo fehlt Leitung in dem Team?
Ja.
Und das scheint sehr gut anzukommen und das scheinen auch die Leiter zu brauchen, ein Feedback aus dem Team zu bekommen, wo das Team ohne Angst und angstfrei auch mal einfach sagen dürfen, was sie stört, und aber auch was sie freut.
Ja.
Und diese Zusammenfassung schreibe ich dann so zusammen, dass derjenige, der das Feedback bekommt, nicht den Rückschluss ziehen kann, wer was gesagt hat.
Spannend. Ja,
um einfach auch die Leute da ein Stück weit zu schützen.
Ja.
Und das mache ich jetzt schon seit fast 8 Jahren.
Ja. Es ist spannend, irgendwie in unserem Kontext in Deutschland ist so, mittlerweile weiß man, gute Leiterschaft wird gebraucht. Es ist gesund. Aufgrund von unserer Geschichte ist es immer wieder spannend, dass Leiterschaft dann verwechselt wird mit Dingen, die in unserer Geschichte schon mal passiert sind, mit Missbrauch, mit allem Möglichen. Und gerade in Kirchen ist es ja auch immer wieder spannend, wie kann man gesund leiten? Siehst du einen großen Unterschied zwischen Kirche und Business? Also wenn du so, du gehst jetzt auch in viele Kirchen, bist in so einem Schlichterteam mit drin vom BFP, vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, kriegst da eine Menge mit. Also merkst du da einen Unterschied?
Also ich glaube, dass man in Kirchen viel sauberer leiten muss als im Business.
Warum?
Ja, weil das ehrenamtliche Leute sind, die nicht für Geld mitarbeiten, sondern die wollen wirklich Gott dienen, wollen ihrer Gemeinde dienen, vielleicht sogar ihrem Pastor dienen oder ihrer Pastorin. Und die haben es einfach verdient, gut geleitet zu werden. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung, da sehr sauber zu leiten.
Ja.
Weil ich glaube, dass die meisten Leiter scheitern nicht an ihrer Kompetenz, sondern die meisten Leiter scheitern an ihrem Charakter.
Okay.
Durch Wutausbrüche, durch lautes Schreien, durch Schweigen, durch Ignorieren. Einfach, weil sie dann, und das ist einfach für mich ein Zeichen, wenn ein Leiter so reagiert, dass er einen unreifen Charakter hat.
Ja.
Und das wiederum hat zur Folge, dass du immer mehr Minuspunkte in deinem Team machst, weil du gar nicht mehr so richtig berechenbar bist. Und deswegen plädiere ich immer sehr dafür, wenn man Leitungspositionen besetzen will, immer erst nach dem Charakter zu fragen. Mhm. Natürlich auch nach Kompetenz, das ist gar keine Frage.
Also es gibt ja diese Cs, ne? Chemie, Charakter, Kompetenz.
Ja.
Ja, genau.
Und das ist für mich ein ganz starkes, und das hat sich auch in den ganzen Jahrzehnten, kann ich jetzt schon fast sagen, bewährt, dass das einer der allerwichtigsten Kriterien ist, zuerst nach dem Charakter zu gucken. Und der muss gar nicht so viel, oder die muss auch gar nicht so viel Leitungserfahrung haben, was kann man auch viel lernen, weil die Bereitschaft da ist. Und ja,
das. Aber es ist spannend, wenn du sagst, dass Leiterschaft in Gemeinde, dass man genauer hingucken muss, weil man mit Ehrenamtlichen zusammen leitet. Das Schöne ist aber wiederum, dass wir natürlich eben, also würde ich mal sagen, ne, Jesus als Vorbild haben dafür, wie wir leiten können. Das ist dann der Pluspunkt sozusagen. Und es wäre cool, wenn wir da gleich mal ein bisschen drauf eingehen, was es für dich bedeutet, Jesus-mäßig zu leiten. Aber nochmal ganz kurz zurück. Du sagst, als Leitung in einer Gemeinde muss ich genauer drauf achten, muss sauberer leiten. Kannst du da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Weil ich denke, so im Business muss ich auch sauber leiten. Ne? Ich muss auch ordentlich mit den Leuten umgehen. Was ist aber sozusagen in einem Ehrenamt oder in der Gemeinde, was ist das Saubere, was man machen muss?
Das Saubere ist, dass man wirklich ehrlich zueinander ist und dass man nach Möglichkeit eine Feedback-Kultur einführt, wo man auch den Leiter oder die Leiterin ein Feedback geben darf, ohne dass der oder diejenige sofort eingeschnappt ist und es nicht als Angriff gesehen wird. Und das ist in, ich sag mal, gesetzten Firmen, die so schon eine lange Tradition haben, eher die Ausnahme. Die jungen Firmen haben das verstanden. Ja. Und in Gemeinden hält es immer mehr Einzug, dass man diese Feedback-Kultur von Anfang an auch versucht zu leben.
Ja.
Weil man einfach, oder weil wir einfach Informationen haben müssen über Eigenbild und Fremdbild.
Ja.
Und wenn das sehr weit auseinander klafft, dann kann ich nicht gut leiten, dann bin ich nicht authentisch. Und
ich habe mal festgestellt, umso älter Leiter sind, so ab, man sagt so ab 45, sind Menschen nicht mehr so gut feedbackfähig. Und drunter, dass gerade jüngere Generationen, also 20 bis 35, 40, viel stärkeren Hunger nach Feedback haben, als es jemals war. Ich weiß nicht, ob du das auch feststellst. Ich stelle das bei mir in der Kirche vor, oder stelle es fest, dass Leiter, die gerade jünger sind, sagen so, gib mir Feedback und nimm es gar nicht so persönlich. Sag mir ganz ehrlich, was du denkst über mich. Ich will und Hunger haben, ne? Zu sagen, ich will weiterkommen, ich will nicht stehen bleiben. Und ich finde das eigentlich ganz positiv. Und merke eher so in den älteren Generationen ist es oft auch persönlich, ne? Dass man sich dann persönlich angegriffen fühlt und nicht so sehr vielleicht auch auf der Sachebene dann bleibt.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man Feedback auch verstanden haben muss.
Ja.
Und auch da ein Stück weit schon konfrontiert werden sollte. Weil die älteren Leute, die du angesprochen hast, so ab 45, 50 oder so hast du gesagt, die kennen das ja gar nicht. Eine Feedback-Kultur hat es nicht gegeben vorher.
Ja, genau.
Und das ist ja jetzt erst in kürzerer Zeit, nimmt das immer mehr Einfluss in unsere Gesellschaft auch und auch positiv. Und wenn du das nicht verstanden hast, dass es um die Sache geht, wo du das Feedback bekommst, ich habe aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die ersten SEK-Einsätze, die bei mir noch so ein bisschen hakelig waren, wo ich mal nicht schnell genug war oder mal was übersehen habe. Und da haben wir nach jedem Einsatz haben wir immer ein Feedback, immer eine Feedbackrunde gemacht. Und das habe ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden, weil ich habe gedacht, die finden den Alfred scheiße.
Ja, genau. Ne?
Da liegt und ich habe mich total schlecht gefühlt. Und dann hat mich mal einer beiseite genommen und hat gesagt, hör mal, entspann dich mal. Insgesamt ist das super gelaufen. Ja. Nur an der einen Stelle hast du. Und dann habe ich so langsam verstanden, die wollen mir helfen damit.
So. Ja, das ist auch so der
Gedanke.
Und
das musst du aber erstmal selber erleben.
Genau. Ne? Ja, letztendlich geht es ja darum, hey, ich darf besser werden in meiner Kompetenz. Ich darf besser werden in dem, wie ich agiere mit Menschen. Und das hilft uns ja allen. Ne? Das ist so eine Gemeinschaftssache. Unser Leiter fürs Welcome-Team hat jetzt entschieden so, okay, machen schon viele Teams, aber er hat jetzt neu entschieden, hey, wir wollen nach jedem Sonntag eine Feedback-Runde machen. Und das ist super. Ohne zu sagen so, ey, du warst falsch und du warst falsch, sondern zu sagen, lass doch erstmal positiv reden. Und dann lass mal überlegen, wie können wir denn nächstes Mal das besser machen? Ich finde, das ist auch eine Sprachengeschichte. Ne?
Ja, vor allen Dingen steckt ein Riesengeheimnis dahinter, weil nach jedem Feedback, wenn es dann ehrlich und gut durchgeführt wird, hast du ja für das nächste Mal immer ein weißes Blatt Papier. Es ist ja nicht besudelt. Ja. Ne? Also das heißt, du kannst alles ausräumen.
Ja.
Ja? Also es bleibt nichts zurück. Und in Gemeinden ist ja oft so, alle sind harmoniebedürftig, alle wollen, ne, dass alle glücklich sind und so.
Ja.
Und wenn dann etwas passiert, was einen ärgert oder verletzt, dann schluckt man es runter. Ne? Und dann sagt man, ach komm, ist nicht so schlimm oder der Herr gibt mir die Kraft zu vergeben. Aber es baut sich auf. Ja? Mhm. Dann kommt die nächste Verletzung, dann kommt die nächste Verletzung und es wird immer stärker.
Ja, und was kommt da noch dazu? Ne? Das hast du vorhin im Prinzip auch schon gesagt, dass wir arbeiten mit Ehrenamtlichen. Und bei Ehrenamtlichen denkst du so, ich darf doch jetzt kein Feedback geben, der macht das doch freiwillig. Ich darf dem doch nicht sagen, was er falsch gemacht hat. Ich bin doch froh über jeden Beitrag, den er gebracht hat, ob es gut war oder nicht gut war. Aber auch da zu sagen, nee, wir nehmen das, was wir tun, so ernst und wir nehmen uns gegenseitig so ernst, dass wir auch bereit sind, uns lernen, gegenseitig Feedback zu geben. Ich glaube, das ist total wichtig. Jetzt haben wir nochmal so zu sagen, ja, lass uns doch mal von Jesus lernen. Ne? Deine Leiterschaft ist geprägt durch Jesus. Du liebst Jesus.
Das ist mein Vorbild als Leiter, muss ich sagen. Ne?
Das ist dein Vorbild. Du hast 7 Prinzipien so für dich erarbeitet, die du auch lehrst. Ich möchte mal ganz kurz vorlesen, aus welchem Buch du das für dich entnommen hast. Das ist aus dem Buch für Hirten, oder erzähl mal selber daraus, brauche ich gar nicht vorlesen.
Ja, das Buch heißt das Hirtenprinzip.
Das Hirtenprinzip, genau.
kann ich super empfehlen, das Buch, weil es den Charakter des Leiters sehr schön beschreibt. Lest es einfach selber. Es ist nicht teuer. Es lohnt sich. Und ich finde, das Schwierige ist, komplizierte Sachen einfach wiederzugeben. Das ist die hohe Kunst.
Ja.
Und in diesem Buch werden sehr komplexe Sachen sehr einfach durch das Bild des Hirten, wie er seine Schafe hütet und versorgt, sehr schön dargestellt. Ja. Und ich habe das schon fast 100-fach empfohlen und habe immer sehr gute Feedbacks bekommen. Ja. Und das sind auch Prinzipien, die ich selber versuche, auch zu leben.
Wenn ich jetzt einen klassischen Leiter habe, in der Regel auch ehrenamtlich, ja nicht angestellt, in einem Gemeindekontext, in einer Organisation, wie wir es sind und bauen, und du würdest jetzt sagen, hey, pass mal auf, komm mal her, Mädel oder Junge oder Mann oder Frau, setz dich mal hin, ich habe hier dieses Buch gelesen, über das Hirtenprinzip. Ich möchte dir mal Folgendes erzählen. Was ist das, wo du sagst, von den 7 Prinzipien wäre das aller, jetzt gar nicht die Reihenfolge, sondern das allererste, wo du sagst, hey, das ist das, wenn du das verstanden hast, dann können wir die nächsten 6, können wir auch noch erzählen, aber das ist das eine, wo du sagst, hey, das liegt mir echt am Herzen, dass du das umsetzt und lernst aus der Bibel und von Jesus.
Ja, das ist das Herz des Leiters.
Ja, okay, das ist sogar ein Prinzip, das Herz des Leiters.
Das Herz des Leiters, weil jetzt hast du Jesus schon im Mund genommen, dann können wir mal ganz kurz dabei bleiben.
Ja, voll gerne.
Wenn ich mir vorstelle, dass beim Abendessen Jesus plötzlich aufsteht und zum Wassertrog geht und eine Schale Wasser holt, sich vor seine Jünger hinkniet, als Sohn Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, und anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, als Leiter, und ihn dadurch signalisiert, ich beuge meine Knie vor euch und ich wertschätze, dass ihr 3 Jahre mit mir durch die Gegend tingelt und ihr euch von mir ausbilden lasst. Und ich möchte damit signalisieren, dass ich euch schätze und dass ich euch liebe, ist für mich das höchste Zeichen von dienender Leiterschaft.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein Geheimnis für auch erfolgreichen Kirchenbau.
Ja.
Dass wir von diesem Herrschen wegkommen, sondern dass wir wirklich in der versuchen, in der Kirche einen Lebensstil zu entwickeln, mhm. wo wir von unseren Leiterinnen und Leitern sehen können, ja, die wollen uns wirklich dienen.
Mhm.
Und dann folgt man diesen Menschen auch gerne,
ja.
ne? Weil man das Gefühl hat, die sind an mir interessiert.
Ja.
Ich bin nicht einfach nur ein Mitarbeiter, sondern ich bin wirklich ans Herz gewachsen und der hat ein echtes Interesse an mir, dass es mir gut geht. Und der fragt sogar ab und zu mal, wie es mir geht.
Ja.
Ne? Und hakt dann vielleicht auch noch mal nach.
Ja.
Das ist ein Prinzip, das man aus dem Buch zum Beispiel, das Hirtenprinzip, kenne den Zustand deiner Mitarbeiter.
Ja.
Ne? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das kombiniert mit dem Herzen des Leiters, ne? Also diese Symbolik von Jesus, zeigt so das Herz des Leiters, dem Mitarbeiter gegenüber. Und wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, dass dienende Leiterschaft uns auch was kostet.
Ja.
Ja, es ist so, ich muss erstmal ganz viel investieren. Ne, ich muss erstmal in meine Mitarbeiter oder in mein Team, muss ich erstmal einen Invest geben. Ich muss erstmal herausfinden, wo sind denn die Begabungen überhaupt? Ne? Hm. Welche Aufgabe passt überhaupt zu meinen Leuten,
ja.
dass ich mir darüber Gedanken mache. Deswegen ist es schon relativ komplex,
hm.
aber unterm Strich ist es ein Riesengeschenk auch für das Team zu wissen, ich bin am richtigen Platz.
Ja.
Ich mache genau die Aufgabe, für die ich mich auch berufen fühle, die mir auch Spaß macht und da hm. bin ich auch gut.
Ja.
Und mein Leiter oder meine Leiterin sieht das auch. Und ich glaube, dass das ein großes Geheimnis ist, ja, ein gutes Team aufzubauen.
Ja, die Kehrseite davon ist ja manchmal, und ich glaube, dass man in Leiterschaft schneller von dem Pferd fällt, als man denkt, ist, dass man anfängt und sagt, hey, hilf mir, meine Vision zu erfüllen. So, und das ist so der Ansatz, so nicht du dienst mir, sondern ich diene dir oder wir dienen uns gegenseitig, zu sagen, okay, meinetwegen, du wärst in meinem Team, Alfred, so, ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für dein Leben, ich interessiere mich für deine Familie. Und dann fängst du dich auch zu interessieren, an zu interessieren für das, was mir auf dem Herzen liegt, ne? Und zu sagen so, hey, was machen wir eigentlich hier mit unserem Team? Was ist dir eigentlich wichtig, wenn ich dir so wichtig bin? Ich glaube schon, dass es ein wichtiges Prinzip ist. Was würdest du sagen praktisch? Ich meine, Jesus hat denen jetzt die Füße gewaschen. Sollen wir jetzt jeden Sonntagmorgen vom ersten Teammeeting die Leute die Füße waschen? Wahrscheinlich nicht. Könnten wir vielleicht? Wäre auch mal witzig,
aber das zu tun. Man könnte sich bedanken, dass die Leute, die aufbauen, da sind.
Ja. Ne? Das klingt schon sehr simpel eigentlich, ne?
Das wäre eigentlich schon mal eine gute Maßnahme, ja. Und nicht zu sagen, hör mal, wieso bist du denn 10 Minuten zu spät,
ja.
Sondern vielleicht zu fragen, schön, dass du da bist, weil ja. der wird schon einen Grund haben, warum der
ja.
10 Minuten zu spät gekommen ist.
Ja.
Ne? Es geht um diesen Lebensstil, ne? um diese Kultur,
ja.
Dankbar zu sein für jeden, der da ist und nicht nur die Aufgabe im Vordergrund zu sehen und vor allen Dingen auch, dass jedes Mitglied von einem Team auch die Chance hat, ich kann mich hier auch entwickeln.
Ja.
Es geht ja nicht nur darum zu fragen, wie geht's dir? Ne? Also geht ja nicht nur um Wohlfühlen, sondern wir wollen ja tatsächlich auch Kirche bauen und auch Teil einer Vision sein und auch miterleben, dass Kirche wächst, dass Leute zum Glauben kommen und dass ja, dass eben wir Menschen zu Jesus führen. Und da Teil von zu sein und sich in dieser Mitarbeit zu entwickeln, vielleicht immer mehr Verantwortung zu bekommen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Prinzip. Weil die Mitarbeiter fragen sich, glaube ich, wenn die in einem Team anfangen, als allererstes haben die 2 Fragen. Kann ich dem vertrauen und hat der es drauf? Ja, das ja. sind die beiden Fragen. Und deswegen ist es wichtig, dass man als Leiter oder als Leiterin da auch authentisch ist, das ist auch ein Prinzip, authentisch ist in dem, wie man auch in seinem Privatleben lebt.
Ja.
Ne? Also ich sag mal, wenn ich noch nicht mehr, ich weiß, es gibt immer Gründe dafür, aber wenn ich nicht in der Lage bin, meine eigene Familie zu leiten, ja, und ich 3 Kinder im Stich lasse, wegen einem anderen Mädchen oder was auch immer, ja, dann finde ich es schwer, so einem Leiter oder so einer Leiterin zu folgen.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Es gibt vielleicht Gründe dafür, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten,
ja,
aber erstmal sich selber zu leiten oder seine Familie zu leiten, authentisch zu sein und auch so zu spiegeln, das, was ich sage, das meine ich auch so. Und wenn ich ein Ja gebe, dann meine ich ein Ja. Und ein Nein ist ein Nein. Und dass ich mich auch nicht bestechen lasse oder meine Integrität nicht verkaufe.
Ja.
Also das ist auch ganz wichtig, weil jeder Leiterin und jeder Leiter hat eine Wirkung.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, haben wir da eine große Verantwortung, uns selbst gut zu leiten und unsere Familie gut zu leiten. Und dann sind wir auch in der Lage, Teams zu leiten.
Das ist super interessant, weil ich glaube, dass ganz oft bei Leiterschaft das so ist, dass Leiter das Gefühl haben, wenn ich nur die große Vision gut darstellen kann, dann werden die Leute mir folgen. Und lange Zeit haben wir gelernt, Vision ist key, Vision ist total wichtig. Ich glaube da aber tatsächlich, dass sich das auch ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube, Vision ist wichtig. Du kannst nicht jemanden morgens um 6 ins Kino holen, wo du für deine Kirche aufbaust und dem nicht erzählen, warum wir das ganze Jahr machen. Ne? Das ist schon wichtig. Aber zu sagen so, ey, wenn ich der Person nicht vertrauen kann und wenn ich nicht merke, die Person hat's drauf, warum soll ich dir folgen? Ne? Mhm. Wer nicht vertrauenswürdig ist, dem kann ich nicht folgen. Ich glaube, wir haben schon ein paar Prinzipien angerissen von den 7. Vielleicht lesen wir die einfach mal vor und gehen noch mal auf ein paar ein. Also das erste ist, kenne den Zustand deiner Mitarbeiter. Das war so dieses Interesse an meinem Mitarbeiter zu haben. Das zweite ist, entdecke das, lest du es mal vor, was entdecke?
Das Format deiner
Format
Mitarbeiter.
Deiner Mitarbeiter. Was meinst du damit?
Das ist, das hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, dass man den Leuten, den Menschen oder den Leuten im Team es erleichtert, mit reinzukommen, ne? Dass man nicht sofort die mit ganz großen Aufgaben überfordert, ne? Sondern dass die erstmal mitlaufen dürfen, dass sie die Chance haben, hineinzuwachsen in der Aufgabe, ne? Dass man sie nicht sofort überfordert. Ne?
Ja.
Und oft ist ja so in Kirchen, es ist so viel Arbeit, einer zuckt, zack, du bist es. Ne?
Hast du schon mal im Mischpult gestanden? Dann los.
Mix und sofort hast du da einen Riesen. Und das ist so frustrierend. Ne? Und die geben sich dann tatsächlich Mühe, machen dann aber Fehler, weil sie nicht gut eingearbeitet wurden, vielleicht gar nicht eingearbeitet wurden. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, erstmal so eine Art Probezeit zu machen.
Ja, super.
Und ein ganz großer Freund davon, wenn ich dann schon mal ein Team leite, direkt vom ersten Tag an, das sage ich auch übrigens in Firmen, direkt vom ersten Tag an sofort an einem Stellvertreter zu arbeiten oder sich eine Stellvertreterin rauszusuchen, dass man nicht sofort alles alleine machen muss, sondern sofort anfängt, jemanden mit in eine leitende Aufgabe hineinzunehmen. Und es gibt immer jemanden, der sich da so ein bisschen herauskristallisiert. Ne?
Ja. Was sind die weiteren Prinzipien?
Die weiteren Prinzipien hilft deinen Mitarbeitern, sich mit dir zu identifizieren.
Ja.
Und das hatte ich eben auch schon angesprochen, dass man authentisch ist, dass man integer ist, dass man einfühlsam ist, dass man die Kultur vertreten kann, die in der Kirche und auch unsere Werte, dass die gelebt werden. Dann finde ich ganz wichtig als viertes Prinzip, dass man auch so eine Art Sicherheit durch seine Leitung gewährleistet, ne? Dass man die Leute immer gut informiert hält.
Mhm.
Ne? Das heißt, wenn in der Kirche neue Umbrüche sind, dann kann es nicht sein, dass dein Team es als letztes erfährt.
Ja, das stimmt.
Ne? Sondern du bist für dein Team verantwortlich und wenn du etwas Informationen bekommst, dann finde ich es wichtig, dass das Team als erstes von dir das erfährt, weil das hat ja auch das Signal, das Team ist mir wichtig und mir liegt es etwas daran, die als erstes zu informieren.
Ja.
Das schafft auch Vertrauen und stärkt auch, auch den Zusammenhalt.
Ja, ist interessant. Ne? Sicherheit ist wirklich, also ist was, was die Leute brauchen. Ne?
Ja, und ich will sie auch
gut verstehen. In so einer Unsicherheit, mein Leiter weiß selber gar nicht, um was es hier geht.
Mhm.
So, das ist, da arbeite ich auch nicht gerne mit, weil dann kann es nämlich auch sein, dass der mir keine Sicherheit gibt bei dem, was ich tue.
Und dazu gehört für mich auch, jemanden vielleicht aus dem Team auch mal rauszunehmen, der so ein chronischer Meckerer ist.
Ja.
Ne, der also nur negativ ist.
Damit gibst du den anderen eine Sicherheit. Ne?
Und
schützt sie damit.
Mit dem würde ich dann auch mal ein Vier-Augen-Gespräch führen, welchen Grund er hat.
Ja.
Und unter Umständen.
Wenn SEKler Vier-Augen-Gespräch führt, wie das aussieht.
Ja. Das kann wie ein Unfall aussehen.
Verhandlungsführer. Ja. Was ist das fünfte?
Das
Stab, mit dem du führst?
Ja, dass man...
Also vom Hirten der Stab?
Genau, vom Hirten der Stab. Damit ist gemeint, dass man in der Aufgabe auch gewisse Freiheiten hat, dass man nicht alles im Detail vorschreibt, wie einer was zu machen hat. Es gibt dieses situative Führen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die da schon mehr Erfahrung haben. Denen kann man natürlich dann immer mehr Freiheit geben. Also sie können dann immer selbstständiger arbeiten. Aber Leute, die ganz frisch in deinem Team sind, die müssen am Anfang natürlich ein bisschen enger begleitet werden. Aber dann auch die Freiheit als Leiterin und Leiter zu haben, ihnen immer mehr Raum zu geben, auch selbst mal was zu entwickeln. Ja. Also wenn das große Ziel klar ist, dann darf auch ein Mitarbeiter mal eigene Entscheidungen treffen. Und nicht für jede Kleinigkeit den Chef fragen.
Ne? Ja, dann fängt er aber auch sich an, dafür zu identifizieren, ne, mit dem,
was er tut. Oder denen auch ein Budget geben, ne, sagen, alles, was so über 200-300 Euro ist, das kannst du selber entscheiden. Ja. Ne? Und wenn du dein Team zum Essen einladen willst, dann lädst du dein Team zum Essen ein. Fertig. So, wenn du das als Leiterin, und das ist, finde ich, gehört unglaublich, ist unglaublich wichtig, dazu zu gehören, dass man Teil von etwas ist, wo man selber ein Stück weit mitgestalten kann. Dass man nicht alles so vorschreibt.
Das sechste Prinzip.
Dass man natürlich auch schon mal korrigieren muss. Ne? Ja. Dass man, wenn Fehler passieren, es werden immer Fehler passieren, dass man so eine Fehler, so einen Fehler als Chance sieht und den Fehler nicht öffentlich so zur Schau stellt, ist eigentlich auch logisch, aber ich will es einfach mal ansprechen, sondern dass man diesen Fehler nimmt, um vielleicht eine Coaching-Einheit daraus zu machen. Oder denjenigen, je nachdem, was da schiefgelaufen ist, auch mal beiseite nimmt. Also da vorsichtig und behutsam ist und sagt, du darfst Fehler machen. Es ist in Ordnung, wenn du einen Fehler machst. Es ist überhaupt nicht schlimm. Deswegen bist du hier, zu lernen und dich zu entwickeln. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, finde ich, dass man nicht diszipliniert, sondern dass es eine Gelegenheit ist, Unterricht zu geben oder zu coachen oder zu verbessern.
Und das letzte, siebte, das hatten wir schon als allererstes.
Ja, das sind
das Herz
die Kosten
des Leiters.
Genau. Ich habe als in der Polizei als Verhandlungsführer haben wir viel NLP-Techniken auch durchgenommen und das hat mich überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen, weil es so methodisch ist und so für mich auch leicht durchschaubar ist.
Was für Techniken?
NLP.
NLP heißt?
Neurolinguistisches Programmieren.
Okay.
Das ist so ein eigentlich eine Manipulationstechnik, um Mitarbeiter irgendwie bei der Stange zu halten. Okay. Aber das ist so aufgesetzt.
Ja.
Es ist so unecht. Also, oder ich durchschaue das mittlerweile so schnell. Keine Ahnung. Aber das hat mich nie angesprochen. Ne? Und ich habe immer versucht, sehr schnell eine echte Beziehungsebene herzustellen. Und da auch echt zu sein, wie es irgendwie nur geht.
Stark. Es ist, das Buch kann man nachlesen oder kann man sich kaufen, kann man nachlesen. Wir werden in unserem Leaders Guide diese 7 Prinzipien nochmal aufführen, die jeder auch mit seinem Team vielleicht in der Kirche durchgehen kann. Auf jeden Fall super inspirierend aus deinem Leben zu hören und von dir zu hören, Alf. Ist richtig stark und du lebst es nach wie vor in der Kirche, du lebst es nach wie vor, indem du das Firmen und Kirchen beibringst. Was würdest du so sagen, wenn du heute, sage ich jetzt mal so, uns jungen Leiter mal so anschaust, was beobachtest du gerade, wo du sagst, Mensch, da müssen wir aufpassen oder da würdest du uns gerne ermutigen?
Also wo man aufpassen muss, ist nicht zu gutgläubig zu sein, also nicht zu naiv zu sein, weil der Feind tatsächlich herumschleicht wie ein Löwe und jede Kleinigkeit versucht, da reinzuschlagen und Kirche zu zerstören.
Ja.
Also nicht zu blauäugig zu sein und zu, ja, das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber das ist die Realität.
Na gut, du hast ein paar Jahre schon hinter dir.
Und
ein paar
ich spreche Jahre, da aus Erfahrung.
Eben, genau. Also das finde ich,
so ein bisschen,
find ich das spannend,
also diese Kombination, geerdet zu sein und gleichzeitig aber geistliche Prinzipien zu leben, das finde ich eine mega Kombination.
Ja.
Ne, dann begibt man sich auch auf einem sicheren Boden.
Ja.
Aber zu gutgläubig zu sein und alle sind super und alles ist prima und mega und so.
Ja.
Also das kann einem auch sehr schnell auf die Füße fallen, weil die Realität, so wie ich sie erlebt habe in den letzten 30, 40 Jahren, die sieht anders aus.
Ja.
Und es gibt viele Gemeinden, es gibt nicht umsonst ein Schlichterteam mittlerweile im BFP, weil viele Gemeinden, zerbrechen und solche Konflikte haben, wo sie praktisch nicht mehr weiter wissen und Hilfe von außen haben müssen. Und das ist leider mittlerweile sehr verbreitet. Und ich habe immer von mir persönlich gedacht, ich werde davon bewahrt, aber ich bin auch nicht davon bewahrt geblieben. Ne? Ja. Und deswegen da wirklich aufzupassen, Leute in Leiterschaft zu bringen, die man erstmal eine Zeit lang beobachtet, mit denen vielleicht man auch erstmal Zeit verbringt, den Charakter genau anschaut und zu gucken, was treibt die Person denn überhaupt an, mitarbeiten zu wollen. Hm. Weil Gemeinde ist ja auch ein System, wo ein Boden bereitet wird für Leute, die vielleicht im Beruf jetzt nicht so erfolgreich sind und jetzt in der Gemeinde Verantwortung bekommen und da jetzt mal richtig, ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber ich habe es erlebt. Und da genau hinzuschauen, ne? Ja. Wen hole ich mir da wirklich ins Team rein? Und da einfach vorsichtig zu sein, und da ist manchmal weniger mehr.
Leiterschaft macht total viel Spaß. Das ist eine riesen Leidenschaft. Kommt ja ein bisschen auch aus dem Wort. Und ist was, wo wir echt was mit bewegen können. Ich glaube, ohne gesunde Leiterschaft wird auch eine gesunde Kirche nicht passieren. Ziemlich sicher. Aber eben ist es auch was sehr Ernsthaftes, ne? Also es ist auch was, was wir sehr, sehr sensibel in unsere Hand tragen müssen. Vielen Dank für deinen Einblick. Vielen Dank für deine Weisheit. Vielen Dank für deine Erklärung. Das ist richtig stark. Und an alle, die zugehört haben, die zugeschaut haben, schön, dass ihr dabei wart. Geht es gerne mit eurem Team nochmal nach. Das sind auch super Punkte, um sie zu diskutieren. Leben wir sie als Kirche oder als Team auch gut? Und schaltet gerne demnächst wieder ein. Bis dann. Macht's gut. Vielen Dank, Alf.
Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.